Hey ho, ich bin's, Elea. Wie üblich findet ihr auch bei dieser kleinen Folge Kapitelmarken, falls ihr irgendwas überspringen wollt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spin-off-Folge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich jetzt hier drei ganz berühmte AutorInnen, die mit mir über den Buchmesse-Konvent ablästern werden oder ihn vielleicht loben. Lassen wir uns überraschen. Hallo und wer seid ihr denn?
Hallo, ich bin Judith Vogt. Da ich ja den goldenen Stefan nicht bekommen habe, muss ich jetzt einen lauten Eklat produzieren und beleidigend aus dem Raum rennen, wie beim Deutschen Buchpreis. Aber das habe ich nicht gemacht.
Chance verpasst. Hi, ich bin Elea. Ihr kennt mich eh. Ich muss mir nicht vorstellen.
Hi, ich bin Christian und der zweite Teil der Vögte. Und ich bin natürlich wütend rausgerannt, aber das hat niemand gemerkt.
Wobei, du konntest gar nicht so richtig rausrennen, weil du ja mit einer von den Laudatoren warst. Ich wäre blöd gewesen, wenn der Laudator während der Laudatio rausrennt. Wir üben noch ein bisschen mit dem Weg klar.
Es ist zu wenig alt, wir weißen Cis-Männerik, damit wir das hinbekommen.
Wir fangen mit ein bisschen Menschen an. Was ist denn eure emotionale Verbindung zum Buchmessekonvent?
Ich muss kurz nachdenken.
Also, emotionale Verbundenheit ist natürlich, dass es die Verbundenheit mit den Leuten hier ist. Das heißt, jedes Jahr denke ich immer vorher, oh nein, dann siehst du den und den wieder, den willst du ja gar nicht sehen. Aber dann sehe ich all diese Leute, die ich unbedingt sehen will. Und das sind ja dann, ne, 99%. Das heißt, es ist einfach immer dieses Gefühl, dass man auch gar nicht vom Fleck kommt, weil man alle 3 Meter irgendwen umarmen und begrüßen muss und so und will auch.
Elea hat eben ein Zeitungsinterview gegeben und hat gesagt, das ist wie Klassentreffen. Und ja, das stimmt. Das ist wie so ein Klassentreffen, nach Hause kommen und.
Das sind nicht nur Leute, die du treffen willst auf so einem Klassentreffen.
Aber es ist immer wieder sehr schön und es ist einfach, dass die Fantastik im Gegensatz zu der großen Buchmesse, dass die Fantastik so im Fokus ist, ist natürlich auch sehr schön. Und wir gehen immer lecker essen. Das ist auch schön.
Das ist auch wichtig. Also ich glaube, also ich verbinde mit dem Buchhorn halt auch so ein bisschen die Anfänge überhaupt meines Schreibenlebens sozusagen. Also das war überhaupt die allererste Buchveranstaltung, auf die ich gekommen bin, die erste, auf der ich andere AutorInnen getroffen habe zum Networken. Und es war halt auch die Convention, der Konvent, auf dem ich zu meinem ersten Verlag Kontakt aufgenommen habe. Von daher ist es halt immer so irgendwie back to the roots, habe ich das Gefühl, wenn man hierher kommt.
Und dann fragen wir doch mal, was war denn heute euer persönliches Highlight? Ich glaube, ich kann es bei mir schon sagen, ich wurde das erste Mal von einer richtigen Zeitungsredakteurin, einer Journalistin interviewt und das hatte ich noch nie. Das ist ein sehr cooles Gefühl. Wahrscheinlich ende ich so als Einzeiler irgendwo ganz hinten. Aber wie ist es denn bei euch? Was waren eure Highlights?
Das war natürlich die Verleihung des Goldenen Stephans in der Kategorie Hörbuch, den ich dann verleihen durfte. Okay, habe ich mich jetzt gut eingeschleimt.
Aber ich mag dich doch jetzt trotzdem schon.
Sehr gut. Ich will weiterschleimen, weil mein Highlight war nämlich gerade die Lesung von Judith und Christian und James. Gemeinsame Mythen- und Monster-Lesung aus Schlangen und Stein und ich Hannibal. Und zwar super unterhaltsam, sehr spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören.
Judith, bei wem möchtest du dich einschleimen?
Also tatsächlich ist mein eigenes Highlight auch tatsächlich diese Lesung. Aber nicht, weil ich mich mal mir selber einschleimen will, sondern weil ich beim Schreiben dieser Szene schon gedacht habe, diese Szene, wo jemand einen künstlichen Penis rausholt und mal so richtig damit auf den Tisch haut, im übertragenen Sinne, also nur das auf den Tisch hauen im übertragenen Sinne, den Penis hat sich schon wirklich in der Hand, die wollte ich einfach so gerne mal mit James und Christian vorlesen, dass ich mich, seit ich das Buch geschrieben habe, darauf gefreut habe. Und dann habe ich immer gedacht, wir lesen ja gerne mit James zusammen, aber ich dachte, welcher Bibliothek oder Buchhandlung kann ich diese Szene zumuten, ohne dass sie mich rauskicken? Und dann habe ich gedacht, dem Buchcon. Und deswegen war das heute vielleicht die einzige Gelegenheit, diese Szene vorzulesen. Und deswegen war das leider mein Highlight. Und ich bin ganz selbstbezogen und enttäuschend.
Ein Highlight von mir war natürlich auch die Verleihung des Goldenen Stephans. Und da habe ich ein kleines Interview zugeführt und deswegen wird das jetzt eingefügt. Jetzt haben wir den Goldenen Stephan rumgebracht und ich habe hier einen Zweifachgewinner vor mir stehen. Hallo, wer bist du denn und wo hast du gewonnen?
Hallo, ich bin Marc Bremer und ich habe in der Hörbuchkategorie gewonnen. Einmal den silbernen Stefan für Kontakt und den bronzenen Stefan für das Hörbuch Der Unsterbliche. Beide aus der genialen Feder von Joshua Tree.
Und ihr hört es schon an dieser butterweichen Samtweichen Stimme. Ein sehr guter Hörbuchsprecher. Und da ist natürlich meine Frage. Ich höre übrigens auch deine Stimme sehr gerne. Oh. Wie schafft man es denn, so eine butterweiche Stimme zu bekommen?
Ich glaube, es ist ein bisschen so du bekommst natürlich von der Natur ein bisschen was mit. Und dann ist es auch viel Training und eine gute Ausbildung. Also ich habe jahrelang Sprechausbildung gemacht. Ich arbeite viel für Rundfunk und Fernsehen und ich neige nicht zu Saufgelagen und vor allem ich rauche nicht. Vielleicht all das zusammen mag zu der butterweichen Stimme beitragen.
Na, wenn du schon so Tipps gibst, dann frage ich natürlich, wie bekomme ich denn meinen schrecklichen Ossi-Dialekt weg, damit ich auch so eine schöne Stimme bekomme und der Podcast noch besser klingt.
Üben, üben, üben. Also es gibt nichts anderes. Ich würde unheimlich gerne, das ist im Grunde so ein bisschen meine Achillesferse, ich würde unheimlich gerne sehr gut Dialekte sprechen. Das Einzige, was ich nicht kann, außer lupenreines Hochdeutsch. Und insofern hast du schon mal einen Heimvorteil.
Nun hat ja der Christian Vogt, der Laudator war für diese Kategorie, gesagt, dass Hörbücher quasi im Kommen sind. Ich merke es ja auch an mir selber, ich konsumiere sehr, sehr, sehr viel mehr Hörbücher, als dass ich die Romane selber lese. Wie ist denn dein Eindruck? Hast du vielleicht mehr Aufträge oder dass du einfach merkst, die Konkurrenz ist stärker, der Kuchen wird quasi von mehr Leuten gegessen?
Also seitdem gesagt wird, dass der Hörbuchmarkt stark am Steigen ist, ist es eher so, dass sich viele, viele, viele auf diesen Markt stürzen und es mehr Titel gibt und dadurch es ein bisschen schwieriger wird, einen erfolgreichen Titel am Markt zu platzieren, weil einfach die Konkurrenz größer ist. Aber insgesamt, klar, ist der Kuchen größer geworden, der Hörkuchen. Zudem allerdings, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, nicht nur die Hörbuchfraktion gehört, sondern auch zu einem sehr großen Anteil die Podcasts, wo wir jetzt hier ja auch sozusagen zu Gast sind. Die klauen natürlich den Hörbüchern so ein bisschen was weg, aber ich finde es super, dass es überhaupt so viele Leute gibt, die so begeistert sind, Geschichten zu hören. Man könnte ja auch lesen, aber ich bin halt nun mal hier fürs Hörbuch.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit hattest.
Sehr gerne, sehr gerne. Viel Erfolg und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und es sind natürlich noch andere spannende Sachen passiert. Ich habe sehr viele super interessante Autorinnen und Autoren getroffen. Bevor ich wieder irgendwas einfüge, frage ich doch mal, was war denn so euer AutorInnen-Highlight? Habt ihr vielleicht irgendwas entdeckt, was ihr noch nicht kanntet oder ein neues Konzept für eine Anthologie, wo ihr dachtet, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen?
Ich habe endlich mal Florian Schäfer und Elif Siebenpfeifer an ihrem Stand besucht. Die haben ja, ich kriege leider den Titel nie zusammen, das ist sehr traurig, aber die haben ein Fabelwesen, googelt einfach Fabelwesen Florian Schäfer, Elif Siebenpfeifer. Das ist ein Buch, das aussieht wie ein Monster-Manual in schön und alt und cool und super. Es erzählt aber tatsächlich eine Geschichte anhand von Monstern. Also es gibt europäische Mythengestalten und eine Truppe von so, ja eigentlich fast wie so eine Rollenspieltruppe, die quasi von Monster zu Monster sich bewegt und versucht, die einzufangen und sowas in so einem 19. Jahrhundert, ein bisschen steampunkig so. Und die haben einen ganz tollen Stand mit so einem Moosweibchen, was so nachgebaut ist und mit einem Einhorn und die reenacten das so richtig mit ihrem Universum, was sie da aufgebaut haben. Da ist jetzt ein zweiter Teil zu rausgekommen, soll glaube ich auch noch einen dritten geben und einen Adventskalender.
Also ich glaube, so ein ganz konkretes Buchhighlight fällt mir gar nicht so ein. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich immer so ein bisschen erschlagen bin, einfach auch von der Menge an Angebot und ich tue mich da immer schwer, dann irgendwas rauszupicken. Aber was mir schon auch aufgefallen ist, geht auch ein bisschen in die Richtung, was du jetzt gesagt hast, Judith, ist mit welcher Akribie und mit welcher Kunstfertigkeit die Leute ihre Stände zum Teil einfach gestalten. Also ich bin da wirklich richtig schlecht. Also ich bin froh, wenn ich ein paar Buchständer habe, wo ich die Dinger draufstellen kann. Aber hier gibt's ja echt Leute, die bauen ganze Modelle. Also ich habe ein Zeppelin-Modell gesehen und eben diese total toll gestalteten Stände mit Illustrationen und also Kudos, also großer Respekt an alle, die sich da wirklich so viel Arbeit damit machen. Das ist echt beeindruckend.
Ich habe mich mit Juri Pavlovic über Baldur's Gate 3 unterhalten und wir Baldur's Gate 3 Suchtbetroffenen, das ist immer sehr schön, wenn man da so zusammen abnörden kann. Und weil meine Charakterklasse da im Roman vorkommt, habe ich ihn direkt sofort gekauft. Und der Roman heißt 7 Namen für Schnee, glaube ich. 7 Sorten Schnee, also ihr werdet das schon schaffen zu googeln. Und Bernd Perplies hat mir was über seine neue Reihe erzählt, die ich auch sehr spannend finde, wo ich aber nichts zu sagen darf vielleicht.
Aber Elias, Outlaws in Space, da könnte es thematische Überschneidungen geben.
Ja. Cool. Ja, das könnte sein. Cool. Wissen wir nicht genau.
Ich habe auch so ein paar interessante Konzepte gesehen, beziehungsweise vor allen Dingen, dass Roman sich erweitert hat und in andere Medien übergegangen ist, zum Beispiel Romane, die zu Comics werden, Romane, die zu Rollenspielen werden. Und da füge ich natürlich auch wieder jetzt was ein. Wird jetzt eingefügt. Und ich bin am nächsten Stand, der wieder was sehr Interessantes hat. Und deswegen sage ich Hallo zum...
Christopher Hönig, hallo.
Hallo Christopher. Und du machst ja erstmal Steampunk. Das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Aber für die wenigen Leute, die nicht wissen, was Steampunk ist, was ist denn Steampunk?
Steampunk ist eine Science-Fiction-Fantasy-Mischung, würde ich sagen, bei der es vor allen Dingen darum geht, dass die Technologie, die in der Welt vorkommt, größtenteils durch Dampf betrieben wird. Also die Dampfmaschine hat eine ganz wichtige Rolle und neben der Dampfmaschine auch das Luftschiff, und das ist bei mir vor allen Dingen am Stand hier vertreten.
Und ich sehe, du hast deinen Roman zugeschrieben. Willst du ganz kurz sagen, worum es geht, bevor die eigentliche Hauptfrage kommt?
In meinem Roman Der Flug der Argonauten geht es um einen Jungen namens Colin. Und der lebt mit seiner Familie auf einer Farm. Es ist alles ein bisschen ärmlich, ein bisschen abseits. Und er hat den großen Traum, eines Tages an Bord von einem Luftschiff zu leben und zu arbeiten. Und als er es dann irgendwie schafft, an Bord der Ava zu kommen, muss er feststellen, dass er auf der falschen Seite von Gut und Böse gelandet ist. Und dann beginnt das Abenteuer erst.
Was so ein bisschen heute diese Folge, die wir hier aufnehmen, durchzieht, sind ja so Wechsel der Medien. Und du hast natürlich ein Buch geschrieben, aber es steht auch ein ganz großes Schild, auch als Comic. Wie kommt man denn darauf, quasi von so einem Medium des Buches, einem traditionellen Medium, zu so einem modernen Medium wie dem Comic zu gehen?
Tatsächlich liegt es daran, dass die Anja Sefrin, die Comiczeichnerin, auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich denn eine Kurzgeschichte hätte, zu der sie einen Comic machen könnte. Und ich hatte in dem Moment keine Kurzgeschichte, habe dann aber ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht, okay, wenn die Möglichkeit schon mal da ist, mit einer Künstlerin zusammenzuarbeiten, dann sollte ich das auch wahrnehmen und habe mich dann entschieden, eine der Figuren aus meinem Roman zu nehmen und deren Vorgeschichte dann als Comic umzusetzen.
Und viele von den HörerInnen wissen bestimmt, wie man eine Geschichte schreibt, aber wissen nicht, wie man einen Comic schreibt. Wie ist denn so der kreative Prozess? Ist das irgendwie grundlegend anders als bei einem Roman oder ist es einfach das Gleiche?
Also am Anfang ist es sehr ähnlich. Ich plane erstmal und überlege mir, wo will ich hin mit meiner Geschichte? Wer sind die Charaktere? Was soll passieren? Und dann schreibe ich eine Art Drehbuch, ein bisschen wie beim Film. Und das geht dann rüber zu Anja und dann macht sie erste Skizzen dazu. Und dann setzen wir uns immer wieder zusammen und klären die Details, bis es dann fertig ist.
Und nun habe ich im Vorfeld recherchiert, dass es den bis jetzt nur als Webcomic gibt. Ist da denn mehr geplant und warum habt ihr diesen Weg genommen und seid nicht direkt auf den quasi Publikationsweg per Buch gegangen?
Der Webcomic hat den Vorteil, dass wir immer wieder kleine Episoden veröffentlichen können. Aktuell sind 3 davon draußen, mehr werden noch kommen. Und für ein Buch bräuchten wir, damit es sich auch lohnt, sage ich mal, ungefähr 8 bis 10 von diesen Episoden. Und das heißt, wir müssten sehr lange vorarbeiten, bevor überhaupt irgendjemand das mal lesen könnte. Und über den Webcomic haben wir einfach die Chance, schneller zu publizieren und schneller Feedback zu bekommen.
Dann danke ich dir ganz herzlich und wie immer, alle Links sind in den Shownotes.
Dankeschön.
Interview. Es läuft sehr gut. Ich bin hier auf dem Dreieckcon, logischerweise, denn die Folge geht über den Dreieckcon. Ich bin hinter dem Stand vom Verlag Thorsten Loff und die erste und wichtigste Frage ist, wo ist der verdammte Alkohol? Ich will saufen.
Ist anwesend, nur nicht sichtbar. Also man muss hier ein bisschen hinterm Verlagsstand suchen, aber wenn man zum Beispiel eine Kaffeetasse zur Seite schiebt, sieht man schon die erste Flasche.
Sehr gut, dann werde ich mich gleich dran bedienen, aber erst lass uns doch noch ein bisschen beim Thema bleiben. Und zwar Bücher dies, das, aber wir sind ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast und du bist sozusagen der Chef von der Edition Dungeon Owl, die ja quasi die Rollenspiele vom Verlag Thorsten Loff rausbringt. Und natürlich erstmal die Frage, hat sich das denn gelohnt, überhaupt dieses Konzept anzufangen?
Also ich finde, es hat sich gelohnt, weil wir ja eigentlich das Konzept aus den Herbstladen eigentlich als Produkt erweitert haben. So das klassische wenn ich Milch mache, kann ich auch Sahne und Butter machen. Hat sich da ein bisschen etabliert. Natürlich ist es immer abhängig von den Leuten, die mit in diesem Projekt arbeiten, die mitschreiben, weil hier trifft ja der künstlerische Autor vielleicht auf den nüchternen Rollenspieler, der natürlich mit seinen Rollenspielelementen in dieses Roman oder in diese Fantasy-Welt eingreift. Und daher finde ich, es hat sich gelohnt, weil es einfach dieses Herbstlande, dieses Projekt Herbstlande einfach erweitert hat. Und diese Erweiterungen kann man natürlich auf andere Langzeitprojekte, die im Verlag laufen, vielleicht auch implementieren. Muss natürlich da die zwei Faktoren, einmal die Rollenspielseite und einmal auch das Autorenteam mit dem Ganzen positiv umgehen, sozusagen.
Und jetzt ist eure bekannteste Reihe natürlich die Herbstlande-Reihe, die dieses Jahr auch für den Goldenen Stefan nominiert war. Obwohl, wenn die Folge rauskommt, dann wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Schauen wir mal. Aber wie steht's denn um die Herbstlande? Also was gibt's schon? Was wird kommen? Wie war der Erfolg? Wie toll ist Philipp als Autor?
Wie toll ist Philipp als Autor? Philipp als Autor ist unbezahlte Werbung. Sehr toll. Das Herbstlande-Projekt läuft jetzt gerade wieder mit einer neuen Novelle. Es kommen immer wieder gute Bücher raus. Es ist ein Selbstläufer. Was den Verlag Tastendorf, glaube ich, auch ein bisschen abzeichnet, ist, dass der Verlag auch sehr viele eigenproduktive Autoren hat, die immer wieder mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten kommen und dann natürlich auch ganz anders hinter dem Produkt stehen als vielleicht andere, die einfach einen Roman schreiben, 30, 60, 50 Verlage anschreiben, teilweise nicht einmal den Anschriftenfeld ändern und sagen, ich hau jetzt, du musst jetzt mein Produkt verlegen. Und hier ist es eher so, bei den Stammautoren, dass viele kommen, ich habe eine Idee, können wir das verwirklichen? Und somit hast du eine ganz andere Eigenenergie, auch vom Autor. Natürlich, jeder Autor, der was schreibt, will sein Produkt sehen, aber das Zwanghafte ist da ein bisschen weg. Und zum Beispiel, man sieht es ja an der neuen Reihe Erben Abadons, die ja auch Früchte trägt und jetzt auch mit neuen Autoren hier in die Kerbe schlägt. Es ist natürlich schön, dass hier die Autoren so ein bisschen Eigenregie übernehmen und auch Verantwortung übernehmen und dort auch natürlich das Produkt ganz anders in ihrer Community und auch auf den Messen platzieren können.
Dann wissen wir schon, dass einige Sachen bei euch in der Pipeline sind. Du hast mir schon letztes Jahr tatsächlich ein paar Sachen erzählt und darum soll es ja noch vielleicht einen Herbstlande-Erweiterungsband geben. Bei euch auf dem Discord kann man auch schon so ein bisschen sehen, was eventuell an Rollenspielen noch kommen könnte. Aber das ist ja alles so ein bisschen vage. Kannst du vielleicht was ganz Konkretes sagen, was vielleicht nächstes Jahr uns erfreuen wird aus dem Verlagshaus Dungeon Owl bei Thorsten Loff?
Also konkret haben wir vor, kein Rollenspiel im klassischen Sinne zu machen, sondern konkret liegt mir was vor, weil eine Idee, die mir sehr gut gefällt, ja, die ich als Kind auch gern gelesen habe. Ich weiß nicht, ob viele das noch kennen. Das lustige Taschenbuch. Da gab es so Romane, so Entscheidungsromane. Und sowas in der Richtung liegt mir gerade vor. Ist eine total tolle Idee. Zum Beispiel, du stehst in einem Raum, es geht in die Richtung Escape Room. Und geh durch die Tür, lies auf Seite 4 weiter. Geh durch das Fenster, lies auf Seite 10 weiter. Das ist so geplant, das ist ja auch für mich ein spielerisches Buch. Dann gibt's natürlich die ganzen Sachen, was so in kursieren mit den Erben Abadons oder dem Gemüse-Rollenspiel. Es geht explizit nur um ein Gemüse. Das liegt aber gerade alles so ein bisschen auch in den Hand der Autoren oder der Leute, die das produzieren wollen. Thorsten sagt natürlich ganz klar, wir haben ein Verlagsprogramm. Wir geben im Jahr so zwischen 10 und 12 Bücher raus. Manchmal ist es mehr. Es ist ja immer noch ein Nebengewerbe, kein Hauptgewerbe. Also sprich, Thorsten hat noch einen Brotjob und Tina und wir beide, meine Freundin und ich, wir haben wirklich Hauptjobs mit auch Verpflichtungen und so. Und darum sind 10 pro Monat ein Buch schon ein horrendes Ziel auch, weil man muss natürlich sehen, es ist ja nicht nur das Schreiben, es ist ja auch das Lektorieren, das Korrektorieren, das Cover-Design. Also da fließen ja viele Faktoren ein, die natürlich beim Rollenspiel nochmal on top kommen, ist natürlich dieser Rollenspielautor, der ja aktiv dann im Endeffekt in eine Welt eingreifen muss und diese vielleicht auch verändert. Und da hat man dann natürlich dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Künstlerische trifft auf das Nüchterne, also das Emotionale auf das Nüchterne oder Mathematische des Rollenspiels. Aber ich denke, wir werden das in den nächsten Jahr auch wieder forcieren. Es ist natürlich, wie gesagt, auch schwierig, wenn man einen Hauptjob hat, dann natürlich auch wieder herkommt und sagt, ich brauche dann noch das Rollenspiel on top, ist natürlich schwierig. Weil natürlich, das ist der Vorteil des Verlags Tossendorf, wir haben gute Autoren, die auch natürlich ganz viel Material liefern und wir das Material natürlich dann auch verarbeiten wollen, weil es einfach gut ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, sage ich mal, 300 Einsendungen haben und davon sind 300 schlecht, sondern es kommen ja unsere Stammautoren wirklich, wo man dann sagt, okay, das Thema passt, das passt in unser Konzept. Da lesen wir jetzt nochmal drüber, aber ich weiß, was ich habe und ich weiß auch, was dieser Autor im Verlag schon veröffentlicht haben. Also es kommen zwar immer wieder noch Newcomer, muss man auch sagen, denen muss man auch mal eine Chance geben, aber so Spaceman ist natürlich aus Stammautoren, die natürlich auch kreativ produzieren. Es ist halt schwierig, da immer zu sagen, ja, nächstes Jahr kommt das, weil der Thorsten sagt zu mir gerade immer, wenn du was willst, was wirklich Ding hat, dann reden wir von 2026 zurzeit. Das wird natürlich nächstes Jahr dann 2027. Also wir haben so einen Gap von 2 Jahren.
Das heißt, liebe RollenspielfreundInnen, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Und um das Ganze abzuschließen, du hast jetzt so oft von nüchtern gesprochen. Ich bin auch noch viel zu nüchtern. Jetzt lass uns endlich saufen.
Ja, also Zeit für Drinks. Weil irgendwo ist immer 4 Uhr.
Tü-tü-tü Interview. Und wir haben ja schon jetzt über das Herbstlande-Rollenspiel geredet. Aber es gibt noch eine andere deutsche Fantasy-Reihe, die vielleicht sogar noch viel populärer ist tatsächlich als die Herbstlande, die jetzt auch ein Rollenspiel veröffentlichen wird. Und da frage ich doch einfach mal, hallo, wer bist du? Und wie heißt diese berühmte Romanreihe?
Hi, mein Name ist Caroline Kmürek und ich bin die Herausgeberin der Zombiezone Germany. Ja, warte, jetzt muss ich überlegen. Also, wir sind eine Reihe, die im Endeffekt Anthologien herausgebracht hat, über Zombies in Deutschland mit Lokalkolorit schon seit ungefähr 2013, 2014. Wir haben Novellen, wir haben Kurzgeschichten und seit 2020 arbeiten wir an einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, das zu dem kurzer rauskommen, ja.
Und da muss ich natürlich fragen, wie kommt dieser Wechsel quasi von einem Roman zu einem Rollenspiel. Also was hat euch dazu bewogen, quasi neues Terrain auszuprobieren?
Also zum einen ist die Zombiezone Germany ja generell ein Gemeinschaftsprojekt. Es gibt ganz viele verschiedene Autoren, die daran arbeiten und Geschichten schreiben können. Jetzt kam natürlich diese wunderschöne Zeit, Corona. Und witzigerweise, das ist eine Anekdote, die wir gerne erzählen, irgendwie steht seit 2013 in unseren Büchern drin, dass Mai 2020 die Zombie-Apokalypse ausgelöst wird. Das ist ein großes Problem, denn zu diesem Beginn sollte eigentlich, die Anthologie Der Beginn erscheinen, was dann zur Überlegung gebracht haben, ob das wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Dann ist die Leipziger Buchmesse ausgefallen und ich hatte mir gedacht, ich bin sehr viel halt mit der Zombie-Zone am Schaffen gewesen, wir machen über Discord so ein Schreib-RP, also man kann sich dort treffen, wir machen ein kleines Setting, es sollte ungefähr eine Woche gehen mit ein paar kleinen Events und jeder spielt seinen Charakter und dann passieren Dinge. Das Problem ist, für so ein Ding braucht man Regeln. Ich habe ein paar Leute zusammengesucht, wir uns diese Regeln angefangen aufzuschreiben und dann so, eigentlich haben wir gerade ein Pen und Paper gestaltet. Super, ja, und dann haben wir halt weitergemacht.
Und ohne, dass du jetzt tief in die Regelmechaniken mit uns reingehst, so ganz grob, ist es mehr so ein Erzählrollenspiel? Ist das so ein richtig knallhartes Taktikrollenspiel, so wie ich das mag? So, wie wird denn der Spielstil werden?
Wir haben versucht, das Würfeln zu minimieren und das ist uns gelungen irgendwie. Wir haben ein paar Systeme, die darauf beziehen, dass das Spiel halt nicht so leicht ist, dass es halt viel Schwierigkeiten und Mangelsachen gibt, dass viel auf die Gruppe basiert ist. Also wir haben ein Moralsystem, was auf der Gruppe ausgelegt ist, sodass die Leute sich wirklich kommunizieren müssen. Man kann viel erzählen, wir haben ein paar kleine Sachen drin, die nicht so kompliziert sind, aber wir haben halt auch die typischen 3W20 und mit denen wir arbeiten können. Also es ist kein reines Erzählspiel, könnte man machen, aber ja, da muss man ein paar Regeln ausblenden.
Und nun kommt natürlich die Frage, und ich habe mitbekommen am Verkaufsstand, dass sehr viele Menschen diese Frage gestellt haben. Ich muss sagen, ich habe ja letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse bereits die Stutterbox gekauft. Übrigens sehr cooles Produkt, in den Shownotes wie immer die Rezension. Ja, aber was ist jetzt? Wann kommt das Regelwerk? Wann kommt überhaupt irgendwas? Sag's uns, exklusiv hier im Podcast.
Also die wunderschöne Sache ist, dass ich 2020 natürlich mir habe nicht träumen lassen, dass ich mich 2023 selbstständig mache als Lektorin und dass ich dann die komplette Herausgeberschaft der Zombiezone übernehme und dass ich dann auch noch die dumme Idee hatte, eine fahrende Buchhändlerin zu werden, was alles so enorm viel Zeit frisst, dass wir das fertige Rollenspiel nicht verschriftlich kriegen im Moment. Wir haben uns jetzt Zeitslots gesetzt, bei denen wir immer weiter schreiben werden. Ich kann kein Datum nennen. Ich habe früher immer Datum genannt. Ja, nächstes Jahr kommt's und nächstes Jahr kommt's. Ich kann es nicht einhalten. Ich will keine Versprechungen mehr machen. Wer aber auf dem Laufenden bleiben möchte, kann gerne bei uns auf der Homepage gucken oder bei Patreon. Komplett kostenlos kriegt man alle Informationen und uns dabei unterstützen und dabei zugucken, wie wir das immer weiter hinausschieben.
Da mache ich auch gleich Werbung, denn wenn das rauskommt, gibt's eine große Trash-Talk-Zombie-Folge mit euch. Das haben wir ja schon vereinbart. Das heißt, abonniert einfach den Podcast und dann wisst ihr alles. Ich sage erstmal vielen Dank und du hast gleich eine Lesung. Viel Spaß bei der Lesung.
Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Interview.
Ich bin jetzt am Stand von den Leseratten. Auch die können die meisten HörerInnen schon, weil wir sie immer mal wieder interviewen. Und eine bekannte Stimme, hallo, und wer bist du denn?
Hallo, ich bin das E-Einhorn, ich bin die Tanja Kummer, die bessere Hälfte von Marc Hamacher vom Leseratten Verlag.
Hallo Tanja, und du hast ja schon viele Buchmesse-Konvents mitgemacht und deswegen kannst du wahrscheinlich am besten uns einen Eindruck geben, wie ist es denn dieses Jahr?
Krass geil, super schön und so viele Leute da und hier steppt der Bär.
Was ich jetzt schon mitbekommen habe an ein paar anderen Ständen, und wir haben uns im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten, dass auch manchmal NeuautorInnen kommen und versuchen, ihre Werke anzupreisen. Sicherlich auch bei euch. Wie ist da deine Erfahrung mit?
Ja, das ist natürlich das, was immer bei der Buchmesse vorkommt. Ist auch wichtig, dass man networkt und man kann junge Autoren immer nur helfen mit einem Erfahrungsschatz, den man selber gesammelt hat in den Jahren. Und es ist auch ganz wichtig, sie immer zu ermutigen.
Ganz genau, das wollte ich jetzt nämlich fragen. Was ist denn, wenn jetzt jemand kommt mit so ganz großen Augen, mit so großen Rehäuglein und dich anschaut, bitte, bitte, nimm meine Geschichte, weil die ist doch so toll und sie ist eigentlich richtig scheiße. Wie gehst du damit um? Lebenstipps für die HörerInnen.
Also das ist sehr schwierig. Also man kann keinem Autoren sagen, dass seine Geschichte vielleicht nicht so gut ist. Das kommt meistens nicht so gut an. Was man natürlich sagen kann, ist, man kann sagen, such dir Testleser, überarbeite deine Geschichte, arbeite da dran, du bist auf einem guten Weg, ja, und passt vielleicht auch gerade bei uns nicht ins Sortiment, wir sind halt gerade auch ausgebucht, ja, aber wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja alle mal angefangen und die Motivation, die sollte erhalten bleiben. Wir lieben ja alle das, was wir machen.
Ein bisschen lästern können wir jetzt zum Abschied, aber trotzdem. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, allein so deine letzte Anthologie, wo 20 Geschichten drin waren, sind 100 Bewerbungen reingekommen und ihr habt ja nicht nur eine Anthologie. Deswegen die Frage, kannst du dich vielleicht so ganz grob erinnern, was das Allerschlimmste war, was du jemals gelesen hast?
Ich muss jetzt tatsächlich sagen, bei der aktuellen Anthologie haben wir eine Herausgeberin und ich habe die Geschichten alle gar nicht gelesen. Ich kann mich aber an Schnittergarn erinnern, da hatten wir das Problem, dass viele die Ausschreibung nicht richtig verstanden haben. Und wenn man lustige Geschichten sucht und der Schnitter sitzt am Bett und soll ein krebskrankes Kind begleiten, dann ist das halt nicht so zum Lachen.
Immerhin, damit bekommt man irgendwelche Buchpreise, aber ja, ich sehe ein, das ist wahrscheinlich nichts für eine lustige Geschichte.
So sieht's aus, genau, ja.
Dann natürlich soll es nicht umsonst sein, dass du jetzt mit mir redest. Was ist denn dieses Jahr euer Highlight? Was sollen denn die LeserInnen, wenn sie jetzt am PC sitzen, bestellen bei euch?
Auf jeden Fall das Jubiläumsbuch, 10 Jahre Leseratten Verlag, ganz tolle Geschichtensammlung und kleine Anekdoten über den Verlag. Und es ist auch zur Unterstützung als guten Zweck gedacht. Für Dunkelziffer spenden wir 10 € beim Verkauf des Buchs und das sollte man in jedem Fall unterstützen.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit für mich hattest.
Gerne, ich danke dir.
Kommen wir eigentlich schon zur letzten und besonders fiesen Frage. Was hat euch denn überhaupt nicht gefallen? Wo hat die Orga vielleicht geschlafen oder geschlampt?
Also was mir aufgefallen ist, schon seit dem letzten Jahr, das ist natürlich eine Entscheidung, die ich auch nachvollziehen kann. Es gibt immer mehr Stände, es gibt immer mehr Platz für AutorInnen und Verlage, sich zu präsentieren, weil auch die Fantastik immer größer wird. Aber das heißt, die Räume, wo man sich mal hinsetzen und sich unterhalten und mal networken kann, die werden kleiner. Und ich finde, das fehlt. Das hat mir letztes Jahr schon irgendwie gefehlt. Es gab ja irgendwie diese Autoren-Lounge zum Beispiel früher mal, wo man sich einfach reinsetzen und einen Kaffee trinken und sich austauschen konnte. Und dadurch, dass man im Saal halt immer den Leuten im Weg steht im Zweifelsfall oder Verkaufsfläche blockiert, ist es schwierig, finde ich, so ein bisschen Raum zum Networken zu finden. Wenn es da noch irgendwie was gäbe, wo man sagt, gut, wir stellen vielleicht noch irgendwie einen Raum zur Verfügung, ich weiß es nicht, da müssen natürlich vielleicht wieder Lesungen gekürzt, also es ist schwierig, ich weiß, aber das merke ich, fehlt mir sehr, dieser Austausch.
Würde es jetzt regnen, hätten wir ein Problem. Wir sitzen nämlich auch draußen.
Genau,
früher hat ja Feder und Schwert das oft organisiert, der Feder und Schwert Verlag, den es ja leider nicht mehr gibt, der existiert nicht mehr. Und ich finde, das merkt man schon, dass es da jemand fehlt, Leute, die sich da engagieren. Ich verstehe auch, dass das nicht alle immer so einfach leisten können, aber ja, ich dachte, man kann auch mal nochmal sagen, wie gut die das gemacht haben. Ich muss ganz klar kritisieren, dass Judith und ich immer noch keinen Platin-Stefan für unser Lebenswerk bekommen haben.
Und dann bezahlst du sie im Heim oder was? Ja, ich finde auch, die Räume innen sind sehr voll und sehr stickig auch. Also ich muss auch sagen, unter den immer noch herrschenden Pandemie-Gefährdungsbedingungen finde ich es da drin auch irgendwie kritisch. Wir waren einfach jetzt super viel draußen, hatten Glück mit dem Wetter. Also tatsächlich wäre ich eigentlich gerne noch mehr drin gewesen und finde es aber tatsächlich nicht so super gemütlich da drin und auch. Ich fühle quasi die Aerosole schon herankriechen und denke mir dann so, ach ja, gehe ich wieder raus.
Dann holen wir uns mal die Perspektive einer der Organisatorinnen und deswegen wieder Interview. Ich habe diesmal eine altbekannte Stimme hier und die hat zu mir gesagt, sie ist in der letzten Podcast-Folge noch nicht berühmt geworden, deswegen versuchen wir es jetzt nochmal, sie berühmt zu machen. Hallo und wer bist du denn?
Hi, ich bin die Katharina vom Bukon-Team und ja, also mein Plan war es ja, reich und berühmt zu werden nach der letzten Folge. Es hat leider nicht so geklappt, muss ich gestehen.
Wir arbeiten immer noch hart dran. Und du bist ja nun die Bukon-Expertin, deswegen vielleicht mal aus Sicht einer Macherin mit dem Blick hinter die Kulissen. Wie ist es denn heute?
Heute ist es endlich entspannt, muss ich gestehen. Also es läuft gut, die Helfer sind glücklich, gegessen haben sie auch, das ist auch immer gut. Nein, es läuft alles eigentlich wie am Schnürchen. Wir haben die Standard-Krankheitsausfälle, die es immer im Oktober gibt, aber nichts, was wir dieses Jahr nicht abpuffern könnten. Auch bei den Autoren. Es läuft wirklich ausnahmsweise richtig, richtig, richtig gut.
Subjektiv muss ich sagen, es ist wieder genauso voll wie letztes Jahr. Ich habe unter der Hand gehört, dass es auch ungefähr genauso viele BesucherInnen geben soll wie letztes Jahr. Wie ist denn dein Eindruck? Ist vielleicht irgendwas mehr geworden? Vielleicht mehr Stände, mehr Lesungen oder mehr, weniger, dies, das?
Ich glaube, wir haben einen Hauch mehr Stände, weil wir mehr Einzeltische haben und weniger große Verlage, die da sind. Und das ist jetzt eine Info, die wir so bekommen haben. Also wir haben auch mehr Fluktuation in den Verlagen. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Klientel, was ausstellt als letztes Jahr. Es sind auch noch die großen Verlage da, wie der Thorsten Loff Verlag oder auch der Rote Drache. Aber es ist viel Fluktuation gewesen dieses Jahr.
Das merke ich auch. Jedes Mal, wenn ich über den Bukon gehe, denke ich mir, was, die Verlage kenne ich gar nicht. Und ich habe auch wie letztes Jahr wieder mit der Lea drüber gesprochen, die ja tiefer drin ist, die auch so, kenne ich alle gar nicht. Wie war es denn organisatorisch? Nun bist du ja schon länger mit dabei, du weißt schon, wie der Hase läuft. War es dieses Mal deswegen einfacher oder schwieriger? Gab es Herausforderungen, von denen wir nichts wissen?
Nee, es war eigentlich genauso wie immer. Also, denn wir fangen seit Anfang des Jahres an, denken uns, wir machen das ganz, ganz entspannt. Nur um dann im Oktober zu merken, Mist, es ist ja jetzt in 3 Wochen und es ist noch ein Riesenhaufen zu tun. Also alles wie immer und alles genauso gut organisiert wie immer.
Aus Veranstalterin-Sicht, was ist denn immer so das Highlight für euch? Gibt es sowas, wo ihr euch immer drauf besonders freut, wo ihr denkt, das müssen wir noch ein bisschen hervorheben oder ist alles gleichwertig?
Die leuchtenden Augen, wenn die Preise verleiht werden. Die Bukon-Ehrenpreis und der Preis fürs Lebenswerk. Das ist immer das Highlight, weil die ja gar nicht wissen, was los ist. Nur die Laudatoren überhaupt und wir als Orga. Und der Rest ja dann wirklich schön im Geheimen ist. Das ist toll.
Und nun wissen wir ja schon, dass ungefähr genauso viele Menschen wie letztes Jahr gekommen sind. Hat sich denn das Publikum ein bisschen verändert? Ist es jünger geworden, älter geworden, männlicher, weiblicher, diverser? Oder ist es quasi genau dieselben Gesichter wie letztes Jahr?
könnte ich jetzt tatsächlich nicht behaupten, dass sich viel geändert hat. Ich habe das Gefühl, es sind mehr Kinder da. Also wir haben viel kleinere.
Ja, ne?
Aber sonst würde ich sagen, ist schon ähnlich geblieben. Also bis auf die Verlage, die sich geändert haben.
Natürlich jetzt die letzte Frage, ob wir dich jetzt mit diesem Interview berühmt gemacht haben. Was meinst du?
Ich nehme es leider nicht an, aber es wäre schon schön.
Ansonsten wirst du jetzt einfach jedes Jahr interviewt, bis du irgendwann berühmt bist.
So kurz vor der Rente mit 65, ja.
Wobei, eigentlich muss ich mich schämen. Vorhin wurde ich nämlich interviewt von einer Zeitungsredakteurin von hier irgendwie der sehr großen Lokalzeitung, wie ich gegoogelt habe. Eigentlich hätte ich sie direkt zu dir verweisen müssen, damit sie auch dich interviewt. Jetzt habe ich den Ruhm alleine.
Ist nicht schlimm, sie kam auch zu mir. Also sie hat sich sogar meinen Namen aufgeschrieben. Also vielleicht klappt es doch dieses Jahr mit reich und berühmt werden. Ich hoff's.
Wir werden euch informieren, wer von uns beiden reicher und berühmter ist.
Stay tuned, würde ich mal sagen, ne?
So, ich glaube, wir haben jetzt alles Relevante mal ganz kurz abgesprochen. Ich glaube, wenn ich jetzt frage, kommen wir vielleicht nächstes Jahr wieder, wird wahrscheinlich niemand Nein schreien. Weil ihr aber so fleißig mit mir draußen in der Kälte gesessen habt, dürft ihr natürlich auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Und erst ganz kurz die Elea, obwohl ihr es ja schon mal gehört habt im Podcast, aber doppelt hält besser. Was hat denn die Elea so gerade rausgebracht?
Ja, Elea hat gerade Phoenix Rises rausgebracht, das sehr viele spannende Titel schon bekommen hat in der letzten Zeit. Und Phoenix und Rises und ach, ich weiß nicht genau. Aber es heißt Phoenix Rises. Es ist der zweite Teil von den Outlaws in Space. Space, Western, Genre-Mix. Wenn ihr Bock habt, mal reinzuhören. Ich habe einen kleinen Ausschnitt gelesen in der Sonderfolge hier im Podcast. Und ja, vielleicht habt ihr Bock drauf.
Es ist super cool. Kauft es, lest es, verschenkt es.
Und dann fragen wir doch mal die Vögte. Die haben nämlich gerade was ganz Aktuelles laufen. Und ich gebe zu, ich bin parteiisch, ich habe auch Geld draufgeworfen und ich will das Hörbuch haben. Deswegen müssen noch ein paar Euro zusammenkommen für das Hörbuch. Und deswegen, worum geht's denn und von was will der Philipp das Hörbuch haben?
Wir haben ein Crowdfunding auf Kickstarter zu dem zweiten Teil von unserer Romanreihe, ist es ja dann, also ein Zweiteiler wird's, von Anarchie Deco. Also Anarchie Deco 1 gab's beim Fischer Tor Verlag, ist das 2021 erschienen. Wir haben uns dann das Schreiben des zweiten Teils mit einem Post-Corona-NRW-KünstlerInnen-Stipendium ermöglicht. Das heißt, der zweite Teil ist auch fertig und haben ein kleines Crowdfunding gemacht, nur um das Cover, das Lektorat, das Korrektorat und natürlich die gedruckten Exemplare von den Leuten, die es unterstützen, zu finanzieren. Das lief auch schon ganz gut, aber es stimmt bei, also wir haben jetzt alles finanziert, was wir für das Buch brauchen und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir denn noch, was wünschen wir uns denn noch für das Buch? Haben wir gedacht, ein Hörbuch wäre cool. Da wir keine Hörbuchsprecherin, das ist ja illusorisch, da das Geld zusammenzubekommen, jemanden zu bezahlen dafür, würde ich das selbst machen, ja, würde es selbst einlesen und das heißt, das nächste Stretch Goal ist tatsächlich, dass alle, die das Buch irgendwie unterstützt haben, danach einen Link bekommen zu den MP3s vom Hörbuch und das dann ganz gratis von mir vorgelesen bekommen.
Möchte der Ehemann noch was dazu sagen?
Ich finde, ihr solltet einfach dem Film den Gefallen tun, weil der Film sich immer wünscht und es ist nicht mehr so weit entfernt. Es könnte noch klappen, darum und ich habe ganz viele Stimmen gehört, die gerade auf dieses, ich habe ja auch die Hörbuchkategorie verliehen und dabei habe ich gesagt, dass viele Leute einfach nicht mehr lesen, weil die Konkurrenz von Netflix und YouTube so groß ist. Aber Hörbuch zum Beispiel beim Auffahrten oder so weiter ist immer was Schönes, um noch mehr Leute zu erreichen. Darum danke, wenn ihr es unterstützt.
Dann denke ich, haben wir es schon geschafft. Ich danke euch allen, dass ihr euch mit mir hier in die Kälte gesetzt habt, denn langsam im Sitzen wird es doch ganz schön kalt. Und wie immer alle Links in den Shownotes und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Ciao.